Ogun Mekenna. Ogun und das verschwundene Herz. 13. Vater und Sohn. Wie soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage? Grete Weiser. Es nieselte und der Himmel war grau. Ein sanfter, warmer Wind wehte durch die Straßen von Berlin. Obwohl es Sommer war, hätte man diesen Tag fast für einen Herbsttag halten können. Richard Wildbolz überquerte die Spree auf der Gotzkowski-Brücke in Moabit. Er ging zügig, aber ohne Hast. Er war ohnehin zu spät. Sein Sohn würde ihm Vorhaltung machen, wenn er noch da war. Er war mit ihm in einer Kaffeerösterei an der Franklinstraße verabredet. Sein Sohn Leon hatte die Angewohnheit, sich mit ihm in guten Cafés zu verabreden. Er war 20 Jahre alt und machte bei Wilhelmi Schrauben verschiedene Praktika. Sie hätten sich also auch in der Firma treffen können, aber dies war nicht Leons Sache. Richard Wildbolz wurde aus seinem Sohn nicht so recht schlau. Und eigentlich hatte sein Sohn sich in den letzten Jahren für ihn nicht sonderlich interessiert. Richard Wildbolz fand dies normal. Ja, in gewisser Weise begrüßte er es sogar, denn in der Pubertät musste sich ein Sohn doch von seinem Vater freistrampeln. Er hatte nie das Gefühl gehabt, dass sein Sohn viel väterliche Fürsorge gebraucht hätte. Interessanterweise hatte er sich immer für die Firma interessiert. Richard Wildbolz bog in einen Innenhof ab, wo alte Backsteinhäuser ein altes Fabrikareal bildeten. Hier musste es irgendwo sein. Und richtig, dort stand ein Schild zur Kaffeerösterei. Er ging durch eine schmale, gepflasterte Straße, an der sich vierstöckige Backsteinbauten in Fabrikbauweise befanden. Sie waren renoviert oder gut in Schuss. Ein Verbindungsgang im ersten Stock verband die beiden Bauwerke links und rechts. Richard Wildbolz beeilte sich nicht, weil es ihm egal war, seinen Sohn warten zu lassen, sondern weil irgendetwas in ihm sehr ruhig geworden war, seit er den Kurs ernst nahm. Die Dinge geschahen, wie sie geschahen. Und die Umleitung auf der 96 hatte er nicht einkalkuliert. Und am Ende war auch noch am Wikingerufer das Auto stehen geblieben. Er hatte es mit Hilfe eines älteren Mannes in eine Parklücke geschoben und dabei bemerkt, dass ihn auch dies nicht aufregen konnte. Denn er empfand das Leben vielmehr als Beobachter, denn als Handelnder. Versuche, deine vorbeiziehenden Gedanken ohne innere Beteiligung zu beobachten und gleite ruhig an ihnen vorbei, so hatte er heute Morgen im Kurs gelesen. Und weiter ging es: Während keine besondere Form der Annäherung empfohlen wird, ist es dennoch erforderlich, dass du spürst, wie bedeutungsvoll das ist, was du tust, wie unschätzbar wertvoll es ist und dir bewusst ist, dass du gerade etwas sehr Heiliges unternimmst. Erlösung ist deine glücklichste Errungenschaft. Sie ist auch die einzige, die von Bedeutung ist, weil sie die einzige ist, die für dich überhaupt einen Nutzen hat. Richard Wildbolz war fast am Ende des Ganges angekommen und dort war auch das Café. Er konnte der Versuchung nicht widerstehen, zuerst einen Blick durch die großen Fabrikfenster zu werfen. Es war ein großer Raum, beherrscht von einer langen Kaffeetheke, der edel ausgestattet war. An der linken Seite stand in der hinteren Ecke ein Ledersofa, und an diesem Tisch saß Leon und daddelte auf seinem Handy. Hinter der Theke befanden sich große Glasfenster, durch die man die Kaffeerösterei sehen konnte. Es war also eine Art Direktausschank. An der Decke hing wie eine Lampe eine Art explodierende Kaffeetasse. Sie sah ähnlich aus wie eine Weltkugel und wahrscheinlich sollte sie dies darstellen, die Welt des Kaffees. Richard Wildbolz, während er so seinen Sohn beobachtete, stellte fest, dass er sehr stolz auf ihn war. Aber er bemerkte auch, dass er aufhören musste, ihn als kleinen Jungen zu sehen. Leon war wie immer sehr gut angezogen und wirkte ausgesprochen lässig. Es war eine Art Eitelkeit an ihm, mit der Richard Wildbold so seine Schwierigkeiten hatte. Er ging zur Tür und betrat den Raum. Dann ging er an der langen Theke vorbei und nickte der Frau dahinter kurz zu. Am Tisch seines Sohnes angekommen, schaute dieser nur kurz auf und sagte zur Begrüßung, »Du bist viel zu spät.« »Ja«, sagte Richard Wildbolz ruhig, »die 96 wurde umgeleitet und am Ende ist auch noch der Mustang stehen geblieben.« »Du hättest anrufen können«, sagte Leon. »Ich habe heute kein Handy mit.« Leon schaute auf und sah ihn mitleidig an, dann schüttelte er nur den Kopf. »Kaffee musst du dir an der Theke holen.« Richard Wildbolz drehte sich um und ging zurück zur Theke. Währenddessen wurde ihm klar, dass er sich von Leon eigentlich immer etwas mehr Herzlichkeit gewünscht hätte. »So wie früher«, dachte er und bemerkte gleichzeitig als Beobachter, wie nostalgisch dies alles war. Er bestellte einen Americano mit einem Schuss Milch und wartete dann, um ihn gleich mit zum Tisch zu nehmen. Aber die Frau hinter der Theke sagte, »Ich bringe es Ihnen, setzen Sie sich bitte.« Richard Wildbolz ging zurück zum Tisch und setzte sich auf das Ledersofa, sodass er Leon direkt gegenüber saß. Die Wand hinter Leon bestand aus einem deckenhohen Glasfenster, durch Stege unterteilt, durch die man direkt in die Rösterei schauen konnte. Große Kaffeesäcke lagen da und auch die Röstmaschinen waren zu erkennen. Zwei ältere Männer waren offensichtlich damit beschäftigt, Kaffee zu rösten. Auf der Scheibe klebte ein großes Schild, welches eine offene Hand darstellte und darunter stand »Stopp« und ein kleines Kamerasymbol und Video überwacht. Wahrscheinlich sollte das Schild Besucher davon abhalten, direkt in den Röstraum zu gehen. Richard Wildbolz lehnte sich bequem im Sofa zurück und wartete. Offensichtlich musste Leon noch einen Vorgang auf dem Handy zu Ende bringen. Und da er Leon hatte warten lassen, fand er es okay, auch jetzt auf ihn zu warten. Beobachtend bemerkte er eine gewisse, interessante Spannung in sich und auch Neugier darauf, was Leon mit ihm besprechen wollte. Die Bedienung brachte den Americano und Richard Wildbolz bedankte sich, tat etwas Milch in den Americano und nippte daran. Der Kaffee war gut, wenn man eine scharf geröstete Arabica-Bohne mochte. Richard Wildbolz versuchte, den ganzen Raum in sich aufzunehmen. Eine Ecke des Raums war komplett mit Paketen zugestapelt und mit einem Flatterband abgesperrt. Wahrscheinlich boomte das Online-Geschäft, dachte Richard. Sein Blick blieb nochmal an der explodierenden Kaffeetasse an der Decke hängen, die von hier unten aussah wie ein UFO. Es fällt einem wirklich nicht schwer, dachte Richard, dies alles als einen Traum zu sehen. Ich sitze hier in diesem Raum unter dieser explodierenden Kaffeetasse mit meinem Sohn, um über was eigentlich zu reden. Leon legte sein Handy zur Seite und sah seinen Vater ruhig an. »Wir müssen über die Personalentwicklung reden«, sagte er dann ruhig. »Über was?«, fragte Richard Wildbolz. »Über die Personalentwicklung von Wilhelmischrauben«, sagte sein Sohn. Richard Wildbolz glaubte seinen Ohren nicht zu trauen. Er bemerkte, wie Ärger in ihm hochstieg. Hier saß er also mit seinem 20-jährigen Sohn, der gerade ein Praktika in der Firma machte, und dieser bestellte ihn hier in ein Café, um mit ihm über Personalentwicklung zu reden. Richard Wildbolz schloss für einen Moment die Augen. Er hatte bemerkt, dass der Ärger letztlich dazu führen würde, dass er diesen Traum ernst nehmen würde. Und dies wollte er nicht mehr. Er bat also innerlich um Hilfe und bemühte sich, tief und ruhig zu atmen. Dann öffnete er wieder die Augen und sein Blick fiel wie zufällig auf das Plakat auf der Wand hinter Leon. Er sah die flache Hand und darunter das Stopp. »Stopp«, dachte er, »ich werde mich nicht aufregen, sondern einfach hören, was er zu sagen hat.« »Heißt es nicht im Kurs?« Wer aber würde auf Traumfiguren reagieren, wenn er sie nicht als wirklich ansehen würde? In dem Moment, in dem er sie als das sieht, was sie sind, haben sie keine Wirkung mehr auf ihn, weil er versteht, dass er ihnen ihre Wirkung gegeben hat, indem er sie verursachte und wirklich scheinen ließ. »Interessant«, sagte Richard Wildbolz dann. »Du machst dir also Gedanken über die Personalentwicklung von Wilhelmischrauben.« Richard Wildbolz bemerkte, dass sein Sprechen nicht gekünstelt war. Er hatte sich anders entschieden und jetzt war es echtes Interesse. Und dies schien auch so auf Leon zu wirken. »Ja«, sagte Leon, »ich habe mir Gedanken über die Personalentwicklung gemacht und die möchte ich mit dir besprechen.« »Okay«, sagte Richard Wildbolz, »schieß los.« Und mit einem inneren Lächeln stellte er als Beobachter fest, wie sehr unsere Alterssprache doch von Angriffsfloskeln durchzogen ist. »Wie du weißt«, begann Leon, »habe ich mich seit meinem 12. Lebensjahr mit dem Enneagramm beschäftigt. Das Enneagramm ist ein Persönlichkeitsmodell. Es besteht aus 9 Nummern, die kreisförmig angeordnet sind. Jeder Mensch findet sich in einer der 9 Nummern wieder. Da die 9 Nummern ihrerseits Untertypen haben, je nachdem, ob ein Mensch sozial, selbsterhaltend oder sexuell ausgerichtet ist, ergeben sich 27 Typen. Es ist also eine Typenlehre. Das Enneagramm hat eine lange Geschichte, die teilweise im Dunkel der Zeit verschwindet. Im letzten Jahrhundert hat ein Mann namens Gurdjieff, der aus dem heutigen Armenien stammte, viel gereist war und so etwas wie ein spiritueller Lehrer war, das Enneagramm neu entdeckt und gelehrt. Aber der war spirituell ausgerichtet und dies interessiert mich nicht besonders. Man könnte vielleicht sagen, die einzelne Nummer ist so etwas wie eine Brille, die derjenige aufhat und durch die er die Welt sieht, also seine Weltsicht. Wenn du dir das Ego-Denksystem als eine Art Kuchen vorstellst, dann beschreibt die jeweilige Enneagramm-Nummer eine Art Kuchenstück. Da gibt es das Harmonie-Kuchenstück der 9, das Prinzipien-Kuchenstück der 1, das Erfolgskuchenstück der 3, das Sicherheitskuchenstück der 6 und so weiter. Das Erstaunlichste beim Enneagramm ist, wie genau es die Persönlichkeit abbildet. Wenn du also einmal festgestellt hast, welche Nummer und welcher Untertyp du bist, weißt du von dir selber, wie du reagierst. Du kennst sozusagen deine Rolle. Und du kennst dein Kernthema. Dies wäre zum Beispiel bei der 1 Groll Empfindlichkeit, bei der 2 Stolz, Schmeichelei und Gefallen wollen, bei der 3 Täuschung, Eitelkeit, Äußerlichkeit, bei der 4 Neid, Schwermut, Melancholie, bei der 5 Habsucht, Gier, Zurückgezogenheit, bei der 6 Ängstlichkeit, Feigheit oder Waghalsigkeit, bei der 7 Unmäßigkeit und Planung und bei der 8 Aggression, Vergeltung und zuletzt bei der 9 die Trägheit des Herzens und die Bequemlichkeit. Aus spiritueller Sicht könnte man sagen, und dies ist ja eine Sicht, die dich im Moment besonders zu interessieren scheint, Leon zwinkerte ihm zu, dass die Kernproblematik 9 verschiedene Wege beschreibt, Trennung dort zu sehen, wo eigentlich ein einziger Kuchen ist. Leon lachte. Aber dies ist dein Bereich und der interessiert mich nicht besonders. Mich interessieren aus unternehmerischer Sicht eher die Kernressourcen der einzelnen Menschen. Da ist zum Beispiel die große Fähigkeit der 1, rational zu denken, das Einfühlungsvermögen der 2, die Orientierungsfähigkeit an anderen der 3, die Selbsterforschung der 4, die 5er haben die Beobachtungsgabe, der 6er die Beziehungsfähigkeit, der 7er die Lebensfreude, der 8er die Selbstsicherheit und die 9 das Interesse am Menschen. Kannst du mir soweit folgen? Richard Wildbolz nickte langsam und er stellte fest, dass sein Sohn bei diesem Thema absolut überzeugend wirkte. Faszinierend, sagte er deshalb und es war ehrlich. Dabei entdeckte der Beobachter in ihm, dass es offensichtlich möglich war, sich auf eine innere Haltung zu konzentrieren. Und das Reden geschah dann ganz von alleine aus dieser Haltung heraus. Dies war offensichtlich im Kurs damit gemeint, den Heiligen Geist oder das Ego-Denksystem zu wählen. Er dachte an den Abschnitt aus dem Kurs, den er sich neben den Badezimmerspiegel geklebt hatte. Die Versöhnung und die Trennung begannen zur selben Zeit. Als der Mensch das Ego machte, legte Gott den Ruf nach Freude in ihn. Dieser Ruf ist so stark, dass das Ego immer verschwindet, wenn er ertönt. Darum könnt ihr wählen, auf 2 Stimmen in euch zu hören. Die eine habt ihr selbst gemacht und jene ist nicht von Gott. Die andere aber ist euch von Gott gegeben, der euch bittet, nur auf sie zu hören. Der Heilige Geist ist in einem ganz buchstäblichen Sinne in euch. Sein ist die Stimme, die euch dorthin zurückruft, wo ihr zuvor wart und wieder sein werdet. Deshalb, so dachte Richard Wildbolz, hat Leon natürlich mein starkes Interesse an diesem Thema mitbekommen. Er nickte Leon lächelnd zu und sagte, sehr spannend, mach weiter. Für die Personalentwicklung unserer Firma, fuhr Leon fort, und für die Entwicklung jeder Firma ist es natürlich extrem wichtig, Menschen dort einzusetzen, wo sie ihre größten Stärken haben. Und genau darum geht es mir. Menschen am Ort ihrer größten Wirksamkeit einzusetzen, bringt der Firma am meisten Erfolg. Und darum geht es mir natürlich als erfolgsorientierter Dreier. Leon strahlte. Aber es ist auch eine Win-Win-Situation. Denn Menschen, die so arbeiten, erleben mehr Freude und sind weniger krank. Und dies kommt natürlich Ihnen und der Firma zugute. Lass uns zusammen ein praktisches Beispiel anschauen. Das Enneagramm klärt uns auf, dass Menschen von unterschiedlichen Grundenergien angetrieben werden. Die 8, die 9 und die 1 gehören zur sogenannten Bauchtriade und sie werden angetrieben von der Aggressionsenergie. Die 2, die 3 und die 4 bilden die Herztriade und es ist die Emotionsenergie, die sie antreibt. Und die Nummern 5, 6 und 7 zeichnen sich als Vertreter der Kopftriade durch eine starke Mentalenergie aus. Wenn du dir zum Beispiel unseren Vertrieb anschaust, wirst du feststellen, dass dort besonders viele Herzmenschen arbeiten und dies ist gut und richtig so. Du wirst aber auch aus unternehmerischer Sicht feststellen, Leon zwinkerte ihm zu, dass sich gerade diese Abteilung durch starke Schwankungen auszeichnet. Deshalb wäre es wichtig, bei der Neubesetzung der Stelle der Vertriebsleitung einen Mitarbeiter aus der Kopftriade zu wählen. Am besten eine 6 mit einem 7er Flügel, wenn du mich fragst. Flügel nennt man natürlich im Enneagramm die Beeinflussung der Nummer durch den benachbarten Flügel. Du siehst, das Enneagramm ist ein sehr dynamisches System. Okay, sagte Richard Wildbolz, und wie erkenne ich die 6 mit dem 7er Flügel? Du erkennst gar nichts, lachte Leon. Ich werde das erkennen. Denn zufällig, sagte Leon strahlend, habe ich in den letzten Jahren eine herausragende Fähigkeit entwickelt, Menschen sehr schnell zu lesen. Dies fiel mir nicht schwer, da ich als Dreier ohnehin sehr gut auf Menschen eingehen kann. Wie kamst du dazu, dir dieses ganze Wissen anzueignen? Fragte Richard Wildbolz neugierig. Ganz einfach, sagte Leon. Mein Onkel Henry war ein ausgesprochener Enneagramm-Experte. Und immer, wenn ich ihn besucht habe, haben wir über das Enneagramm gesprochen. Als Fünfer war er natürlich eher mit der Theorie befasst. Aber zusammen mit Oschi haben wir zu dritt die ganze Forschungsabteilung in Neubrandenburg streng nach den Kriterien des Enneagramms besetzt. Und du musst zugeben, es ist vielleicht die am besten besetzte Abteilung unseres Betriebes, oder nicht? Ihr habt was? Ihr habt hinter meinem Rücken Einstellungen nach den Enneagramm-Prinzipien vorgenommen? Wieder merkte Richard Wildbolz, wie die Wut in ihm hochkam. Aber wieder schaute er auf die Hand und das Stopp, schloss die Augen und bat um Hilfe. Er atmete tief, öffnete die Augen wieder und Leon sagte sanft, »Nicht hinter deinem Rücken, Papa. Diese Abteilung unterstand deinem Bruder, oder nicht?« Und somit durfte er doch wohl entscheiden, nach welchen Kriterien er vorgeht. Sagte Richard Wildbolz, und er merkte, wie die Luft und der Dampf wieder rausgingen. Er schaute nochmal zur Decke mit der explodierenden Kaffeetasse und dachte, es ist verdammt nochmal wirklich ein Traum hier. Dann sah er Leon lange an, lächelte und sagte, »Und du siehst dich sicherlich als den neuen Enneagrammberater von Wilhelmi Schrauben, richtig?« »So in etwa«, sagte Leon, »so in etwa. Ich könnte nicht nur bei Neueinstellungen aktiv werden, sondern man könnte auch, natürlich auf freiwilliger Basis, den Mitarbeitern Enneagramm-Coachings anbieten, oder nicht?« Richard Wildbolz nickte und sagte, »ich werde darüber nachdenken und mit deiner Mutter darüber reden.« »Gut«, sagte Leon jovial, »dann sind wir uns ja soweit einig. Ich hätte da noch eine Kleinigkeit. Ich habe heute Abend eine Verabredung, und da ich als Dreier zu den Image-Typen zähle, wäre es für mich wichtig, mit einem anständigen Auto dort vorzufahren. Du könntest mir also ruhig heute Abend deinen Mustang leihen.« Richard Wildbolz warf ihm den Schlüssel zu und sagte, dann ruf erst mal den ADAC an, ob er ihn flott kriegt. Er steht gegenüber am Wikingufer und du bezahlst den Kaffee. Er stand auf, gab Leon eine leichte Kopfnuss, wie er es früher oft gemacht hatte, und ging. »Soll ich dir ein Taxi rufen?« rief Leon hinter ihm her. »Nein, danke«, sagte Richard Wildbolz, »ich gehe zu Fuß, denn ich will über einiges nachdenken.«